Was sind so Akte der Verletzlichkeit für euch? Für mich ist der Akt der Verletzlichkeit definitiv irgendwie so, ich zeige mich mit dem, was ich denke, fühle, schreibe, sonst irgendwas professionell. Also ich hänge meinen Kopf wirklich aus dem Fenster, habe dann eine Sorge, dass einer da drauf haut oder dass ich durch eine mangelnde Resonanz verletzt werde. Für andere Menschen ist dieser Akt der Verletzlichkeit schon überhaupt etwas zu sagen.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Karin zu. Sie erzählt von ihrer Reise und ihrem Mut, sich in ihrem Leben verletzlich und aufrichtig zu zeigen. Ein wichtiger Faktor ist für sie dabei psychologische Sicherheit. Diese tritt ein, wenn das Risiko sozialer Abwertung gering ist, dann entsteht der Raum für ein sich offenes, aus sich heraus sprechen und zeigen, was zu Glück, Freude und somit zu einem zufriedenen Leben führt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen heute beim Podcast Empathieschenker, Karin. Und wie immer meine Frage am Anfang, was ist dein Thema? Was ist das, was dir sehr wichtig ist, womit du gerne einmal gehört werden möchtest und was du teilen magst?
Mein Thema ist Verletzlichkeit und Aufrichtigkeit. Und das beschäftigt mich. Boah, mittlerweile habe ich schon gemerkt, dass es auch schon so eine Art Verletzlichkeit, eine Art von Lebensthema ist. Aber es ist sehr stark wieder zu mir gekommen, das Thema, als ich im letzten Jahr ein Buch geschrieben habe, ein Buch über psychologische Sicherheit. Und das hat viel mit Verletzlichkeit zu tun von Teammitgliedern, von Führungskräften und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch sozusagen dieser Buchprozess des Schreibens bei mir sehr viel mit meiner eigenen Verletzlichkeit gemacht hat und nochmal wieder viel ausgelöst hat.
Also, was ich gehört habe, ist, dass dein Thema Verletzlichkeit und Aufrichtigkeit ist und dass das für dich eigentlich auch schon ein Lebensthema irgendwo ist. Und durch dein Buch zum Thema psychologische Sicherheit ist das jetzt nochmal richtig hochgekommen.
Ja, und Aufrichtigkeit vor allem in Bezug auf die eigene Verletzlichkeit. Ansonsten
Ah.
ist Aufrichtigkeit nicht mein Thema, weil ich eigentlich irgendwie sehr mutig oder sehr als sehr mut und stark und aufrichtig und klar wahrgenommen werde. Aber speziell auf diese Verhaltenserwartung von, sage ich mal, Stärke, Verletzlichkeit und Mut, das natürlich so eine Schattenseite hat für mich, nämlich dem Umgang auch mit der eigenen Verletzlichkeit.
Also du wirst aufrichtig wahrgenommen in deinem Verhalten im Sinne von Stärke, Mut und wahrscheinlich Klarheit, da assoziiere ich damit auch. Und dir geht es halt dann um die andere Seite auch, dann aufrichtig sein und mutig sein. Ja, sich mit seiner Verletzlichkeit zu zeigen.
Ja, genau.
Und was ist Verletzlichkeit für dich?
Was ist Verletzlichkeit für mich? Das bedeutet, erstmal mich selber zu mögen und zu akzeptieren und mit Selbstzweifeln und mit fiesen Glaubenssätzen, die einem in dem Nacken sitzen. Und das erstmal selber so für sich selber klar zu machen und auch zu fühlen, hallo, es ist okay, wenn du jetzt mal sagst, du schaffst das nicht, du machst das nicht, du findest dich selber blöd, du hast einen Fehler gemacht, du hast falsche Entscheidungen getroffen oder dich hat wirklich etwas verletzt. Im Sinne von Verletzung ist ja keine kognitive Sache, sondern es ist wirklich ein Gefühl, was man hat. Das setzt auch im Kopf woanders an, also so, es wird ja nicht. Verletzlichkeit wird ja nicht gedacht, sondern wirklich empfunden, so. Und das ist für mich eine Verletzlichkeit, und es ist eine andere Art von Durchlässigkeit von mir zu meiner Umwelt auch, nicht. Also einfach nicht immer mit so einem, ich schaffe das, ich wupp das, ich bin als
Hm.
Coach, ich bin ressourcenorientiert, ich bin
Hm.
lösungsorientiert und so in diesem Modus, den wir ja auch alle irgendwie so als Coaches und Berater letztendlich gelernt haben, was ja auch ganz viel mit Leading, mit Führung, mit Front stehen, an der Front sein zu tun hat. Und Verletzlichkeit ist ja immer auch mit dabei. Und sich das einzugestehen, finde ich zumindest für mich ganz, ganz wichtig.
Wenn ich dir zuhöre, kommt bei mir sowas an wie nicht nur denken, sondern auch fühlen.
Ja.
Und die Assoziation, das eine wird so assoziiert mit, ne, Stärke, Kraft, Power, aber auch anzunehmen, dass es Momente gibt, in denen ich halt mich erschöpft, schwach, weich erlebe oder empfinde, ne? Vielleicht.
Ja, und wo Sachen wirklich wehtun.
Ja. Also Schmerz auch, ne? Genau.
Ja, genau.
Ja. Genau. Und jetzt hast du gesagt, dass das für dich auch schon etwas ist, was dich dein ganzes Leben irgendwie beschäftigt.
Ja, das ist die einzige gedankliche Vorbereitung, die ich für diese Aufnahme gemacht habe. Irgendwie welches Thema. Und mir ist kein anderes Thema eingefallen als Verletzlichkeit.
Ja.
Und ich habe so überlegt, irgendwie, ja, das hat jetzt einmal natürlich mit meinem Arbeitsthema und Buchthema psychologische Sicherheit zu tun. Und ich arbeite, wenn ich mit Führungskräften zu dem Thema arbeite, auch zu diesem Thema. Und das ist immer ein, jetzt sage ich wieder, Herausforderung. Nein, es ist nicht nur eine Herausforderung, sondern das ist wirklich teilweise ein Knoten, den es da gibt. Herausforderung ist wieder dieses lösungsorientierte Denken. Es gibt keine Probleme oder so. Das würde ich da mit der Sprache gar nicht machen, sondern das ist wirklich ein Fühlthema. Ich habe einfach kurz vorher noch überlegt, wieso fällt mir dieses Thema Verletzlichkeit ein und wieso möchte ich mich dazu auch öffnen. Und dann habe ich gedacht, das ist für mich auch wirklich ein Lebensthema in der Form, dass ich also rein aus verschiedenen Faktoren, rein körperlich bin ich sehr früh sehr groß gewesen. Und war mit 14 Jahren über 1,80 groß und immer sehr sportlich, also sehr athletisch. Also ich habe eine starke Erscheinung. Ich habe einen großen Bruder, der mich eher wie ein Bruder behandelt hat, statt wie eine kleine Schwester. Ich habe eine Mutter, die sehr früh verwitwet ist und mich als, ja, das ist so ein Buch, was ich mal gelesen habe, was viel bei mir gelöst hat oder ausgelöst hat, ist das Drama des begabten Kindes, das mich als empathische Partnerin wirklich mitbenutzt hat, mit ihren Seelenthemen letztendlich und mit ihrer Trauer und auch mit ihren Kämpfen. Und ich bin immer, habe diese Rolle der starken, belastbaren Problemlöserin wirklich immer mit offenen Armen angenommen und fand das super.
Ah, und ich vermute, das hat dann dazu geführt, dass du dich gar nicht selber mit deiner Verletzlichkeit wahrgenommen hast, weil du für die immer so die Starke und die Problemlöserin warst und was dich dann auch in diese Richtung gebracht hat, ne, was du gerade gesagt hast, ne, das ist eine Herausforderung, die meister ich und ich gehe da athletisch dran und jetzt hast du für dich auch in der Arbeit mit deinem Buch und dem Thema psychologische Sicherheit gemerkt, irgendwie gibt es da noch was anderes, was dir wichtig ist.
Ja, ich habe das schon vorher gemerkt, dass es was anderes gibt. Nur vorher habe ich sehr oft entsprechend den Verhaltenserwartungen, die ich an mich selber stelle und auch die ich von anderen einfach erlebt habe oder auch ja selber mit erzeugt habe, irgendwie so als große, starke Karin, das immer weggepackt. Also ich war immer Klassensprecherin, ich war Schulsprecherin, ich habe in diesen Rollen Sachen erlebt, die mir wirklich ans Eingemachte gegangen sind und die mich wirklich schwer verletzt haben, aber ich konnte da kaum in meiner Peergruppe unter meinen Freundinnen und so weiter sagen, hat mal irgendwie, ich schaffe das nicht mehr. Ich brauche jetzt mal wirklich Unterstützung. Ich stehe da in der Front von einem, was weiß ich, in so einer Kleinstadt in Ostwestfalen, in einem politischen Konflikt, der überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern was irgendwie so ein schulpolitisches Ding ist. Und ich will da weg von der Front oder nicht mehr alleine da stehen, sondern ich habe einfach diese Verhaltenserwartung immer brav erfüllt. Ich bin danach Journalistin geworden erstmal. Das heißt ja auch Beruf, wo so heroische Bilder sehr gepflegt werden. Und da habe ich aber immer schon oft Störgefühle gehabt in diesem journalistischen Umfeld weil mich dieser Mangel an Selbstzweifel oft einfach wirklich genervt hat und Gespräche, die ich führen wollte mit Kolleginnen und Kollegen im Newsroom zum Beispiel, sagt mal, habt ihr sie noch alle oder haben wir sie noch alle? Wir rennen diesem Thema hinterher. Das war eine falsche Entscheidung. Wie können wir da andere Entscheidungen treffen und so weiter. Auch gemerkt habe, dass da wenig Resonanz drauf kommt, weil da nämlich auch durch dieses, ja, bei Menschen, die viel in der Öffentlichkeit sind, der Namen über Texte stehen und die immer schnell reagieren müssen und gut funktionieren müssen, da dieses Thema Offenheit, Durchlässigkeit, Verletzlichkeit auch ein professionelles Vermeidungsthema ist. Und dann habe ich mit Mitte 40 so viel selber Mentoring gemacht aus einer Führungsrolle heraus und eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und diese Coaching-Ausbildung war für mich dann nochmal eine echter Akt von Persönlichkeitsentwicklung. Und dann war nochmal dieser Schritt mit diesem Buchschreiben. Also nochmal so ein Schritt mehr mich zeigen mit meiner Gedankenwelt und auch mit meiner Professionalität, wo ich dann komplett irgendwie, wo es mich wirklich dann nochmal eingeholt habe und irgendwie so diese professionelle Deformation, ich das wirklich gesehen habe und gesagt habe, hey, irgendwie so, da musst du ran. Und nicht nur ich, sondern ich würde auch gerne mit anderen Menschen, die was weiß ich, mit Gruppen arbeiten, als Coaches arbeiten, wirklich da. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema für uns professionelle, mit Menschen arbeitende Leute. Aber ich möchte es jetzt erstmal auch persönlich halten, finde ich. Also so dafür ist ja dein Podcast auch da.
Genau. Ich habe ein paar Fragen im Kopf und auch, ja, was ich verstanden habe, ist einfach, dass du in deinem Leben, aber auch in deinen Arbeitsrollen, dann als Journalistin erlebt hast, dass die Menschen halt, also ich fand das eine Wort wichtig. Wie hast du das genannt? Unzweifel oder ohne Zweifel an sich selbst dann da auftreten als Journalisten und die Meldung raushauen, quasi war das. Und dass dich das sehr irritiert hat, dass die Leute so auftreten, so zweifelsfrei. Quasi, wir machen per se das Richtige und dass du das dann quasi als einen Selbstschutz erlebt hast zur Aufrechterhaltung der eigenen, was auch immer, Identität, Realität und so weiter. Und dass dir das schon immer komisch vorkam und dich für dich sehr wahrscheinlich, nehme ich an, auch irritierend angefühlt hat irgendwie. Und du angefangen hast, das in Frage zu stellen und mit deinem Buch kam das jetzt nochmal, hat sich dann nochmal richtig eingeholt mit der Arbeit an dem Buch. Und genau, und meine Frage, die damit einhergeht, ist, also wie hat sich das denn dann angefühlt, als du in diesen Situationen warst? Und was hat sich durch die Auseinandersetzung mit deinem Buchthema ja bis dato verändert? Oder was war das Gefühl, was sich da eingeholt hat?
Es hat sich an meiner, ich erzähle mal einfach eine Geschichte, was mich bei diesem Buch umgetrieben hat. Ich bin da irgendwie so happy rangegangen. Ich habe sofort einen Verlag gefunden. Und das war super für mich, sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht schreiben können, weil ich so diese Erwartung oder diese sozusagen dieses Interesse, diese Resonanz von außen wirklich gebraucht habe und auch eine Deadline gebraucht hatte. Und dann habe ich munter und wirklich irgendwie ganz gut angefangen, loszulesen und zu legen und zu schreiben. Und bei manchen Themen, und dann ging es los, also diese Verdrängung von diesem Akt des Sichtbarwerdens. Und wenn ich ein Buch schreibe, ist für mich ist nochmal eine andere Art von Sichtbarwerden in professionell, aber auch irgendwie als Mensch, wie ich so ticke und Sachen beschreibe und erlebe oder einfach auch fachlich begründe. Diese größere Sichtbarkeit. Ich hatte Albträume. Ich hatte Albträume, dass so, na, irgendwie zum Beispiel ein Mensch, den ich fachlich schätze, aber auch fürchte, der irgendwie sehr abwertend sich über andere Menschen äußert, bei großem Podium und in Kongressen. Und es gibt YouTube-Videos von dieser Person, wo ich alle denke, das ist ja spannend, was der sagt, aber das ist einfach eine Abwertungsmaschine, nur um sich selber zu erhöhen. Sage ich jetzt nicht. Ich hatte Träume, dass dieser Mensch auf einem Podium steht in irgendeinem Kongresszentrum und viele Leute vor sich hat und mit so einem Headset auf der Bühne rumtigert und sich über Karin Vollbracht und ihr kleines blödes Buch amüsiert.
Ja, krass.
Und dann bin ich wach geworden und habe gesagt, ja, boah, Karin, was hast du dir denn da jetzt geträumt? Das ist ja irgendwie krass, was sagt das über sich selbst aus, dich irgendwie auszusetzen und dich damit zu zeigen. Und mein erster Impuls war irgendwie so, ich kann das nicht weiterschreiben. Wie furchtbar ist das denn? Ich habe da eine Angst. Ich habe Angst, verletzt zu werden. Und ich habe Angst, dass mir ein Schmerz zugefügt wird durch so eine Art von Feedback und von Resonanz. Und dann kam noch so Glaubenssätze noch so aus meinem sozusagen Familienkontext irgendwie dazu, so Sätze wie, die ich dann gehört habe oder mir selber gesagt habe, häng den Kopf nicht zu weit aus dem Fenster. Ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber so dieser Satz, häng den Kopf nicht zu weit Fenster, es kommt einer und haut drauf, ist ja so dieser weitergesetzte Satz. Also häng den Kopf nicht zu weit aus dem Fenster, weil du wirst sichtbar dadurch und du setzt dich aus, dass andere Menschen dann was Böses mit dir tun. Und das ist so ein Glaubenssatz, der natürlich einerseits bremsen kann oder der mich oft begleitet hat, wo ich immer so, ne, soll ich das jetzt machen? Und bin ich immer relativ mutig dagegen angegangen und habe gedacht, irgendwie so, ich möchte was zeigen und dann sollen die Menschen auch gucken. In dem Fall mit dem Buch hatte ich dann wirklich so eine Krise und habe gedacht, ja, okay, jetzt gilt's vielleicht wirklich, Karin, häng mal den Kopf jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Dann habe ich lieben Netzwerkkolleginnen und Kollegen, die ich sehr fachlich auch sehr schätze. Also mein Umgang war damit, dass ich einfach Kapitel und Sachen einfach dann zum Redigieren und für Feedback gegeben habe und in meinem Netzwerk auch oft an einigen Ideen wirklich gerüttelt habe, dass ich mir wirklich Resonanz geholt habe und das wirklich auch eingesogen habe, weil sowohl die Sachen, die mir da weitergeholfen haben, also so mich besser gemacht haben, als auch die Sachen, die mich gestützt haben von außen, da ganz wichtig waren. Also so war wirklich hilfreich damit. Da auch ein aufrichtiger Umgang erstmal mit der eigenen Verletzlichkeit. Das hat mich da vor der totalen Krise gerettet.
Ich habe jetzt verstanden, dass Verletzlichkeit für dich viel auch zu tun hat mit sichtbar sein, also gesehen werden und in diesem Fall nicht nur gesehen werden, was ich nach außen zeige, sondern was innen auch bei mir abgeht, im Sinne von, wie denke ich über Dinge, wie begründe ich sie, wie ist meine Sichtweise auf Dinge und dass ich damit natürlich, wenn ich neutral Sachen, eine Resonanzfläche anbiete, die verschiedene Reaktionen auslösen kann. Und in deinem Traum war halt die Angst, dass jemand da sich auf die Bühne stellt und das total zerflickt. Was hat die denn da für bekloppte, sage ich jetzt mal, weil sich das so angehört hat, so witzig, Gedanken und überhaupt, Mumpitz. Und das hat dich ja eigentlich in deine, also das hat dann dazu geführt, dass du für dich in deine Aufrichtigkeit dir gegenüber gegangen bist, dass du Angst davor hast, nicht?
Ja, genau.
Und deine Strategie war dann, okay, ich gehe damit so um, dass ich nicht das ganze Buch quasi vorlege, sondern schon mal anfange, während ich schreibe, häppchenweise die Kapitel an Menschen gebe, um proaktiv die Resonanz zu holen. Und da hast du ein bisschen sicheren Rahmen, weil du die Leute kennst und gleichzeitig macht das ja auch was und du hast dann, das hat sich dann verändert, dass du das dann quasi aufgesaugt hast, habe ich von dir gehört. Also.
Ja, also so, ich habe wirklich, das hat auch wieder was mit Mut zu tun, aber wirklich Verletzlichkeit ist ja, also bei so Menschen, die eher Mut und selbstsicher durch die Welt laufen, wie ich es tue, finde ich es wichtig für mich, dass sozusagen diese Schattenseite der Verletzlichkeit nicht auszublenden. Und für mich war der Weg dann auch wieder in die Resonanz zu gehen und zu sagen, Leute, rüttelt mal da dran. Also so, das ist.
Ihr dürft mich schütteln.
Schüttelt mich, ich halte das aus, aber es ist mir wichtig auch, um das mich besser und mein Produkt besser fühlen zu können letztendlich. Und mir ist es wichtig, dass natürlich je nachdem, wie stark ein Mensch sich selbst als innerlich sicher oder unsicher erlebt, die Verletzlichkeit natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen stattfindet. Und mich hat so als eher selbstsicherer, selbstbewusster, auch lauter Mensch, also ich habe keine Angst, wenn es eine Rederunde gibt, bin ich nicht aufgeregt, weil ich als Nächste dran bin, ein Feedback zu irgendwas zu geben. Und ich habe jetzt aber auch in Gruppen, wo ich das Thema psychologische Sicherheit besprochen habe und bearbeitet habe, stelle ich immer die Frage, letztendlich, was sind so Akte der Verletzlichkeit für euch? Also für mich ist der Akt der Verletzlichkeit definitiv irgendwie so, ich zeige mich mit dem, was ich denke, fühle, schreibe, sonst irgendwas professionell. Also ich hänge meinen Kopf wirklich aus dem Fenster und denke, das habe dann eine Sorge, dass einer da drauf haut oder dass ich durch mangelnde Resonanz verletzt werde. Für andere Menschen ist dieser Akt der Verletzlichkeit schon überhaupt etwas zu sagen in einer Runde. Die fühlen sich total, für sie ist es ein Akt der Verletzlichkeit, nach einer Gruppenarbeit nach vorne zu gehen und für ihre Gruppe etwas zu präsentieren. Die erleben dann auch genau dieses Ausgeliefertsein und erleben eine echte Angst davor. Dadurch dann irgendwie erleben sich als stark verletzlich dabei. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sehen, inwiefern diese so innere Sicherheit, innere Unsicherheit dann aber auch mit einem äußeren Kontext zu tun hat. Das, was ich erlebe an psychologischer Sicherheit in meinem Kontext, in meinem beruflichen Netzwerk, es ist ein wahnsinnig hohes Niveau. Da wird keiner sagen, das ist aber jetzt irgendwie der letzte Scheiß, Karin, das kannst du nicht machen und ich finde dich blöd, ne? Sondern die sich massiv abwertend äußern, sondern dass Menschen mit einem geringer ausgeprägten Selbstbewusstsein oder so einer Selbstsicherheit umso mehr darauf angewiesen sind, in einem psychologisch sicheren Umfeld zu agieren. Also so, das ist noch so der andere professionelle Gedanke, der sich bei mir da dran gehängt hat, weil ich für mich gesehen habe, okay, du agierst da wirklich auf einem relativ hohen Selbstsicherheitsniveau.
Und ich habe gerade was zwischen den Zeilen rausgehört, dass Sicherheit durch einen Raum, der urteilsfrei ist, erhöht wird.
Ja, komplett,
Ne?
natürlich.
Genau, also das habe ich jetzt so rausgehört, ne? Also, dass die Menschen, dass es einen Raum braucht, wo ich es weiß, wenn ich da in die Sichtbarkeit gehe, also nach vorne gehe und etwas präsentiere, egal wie ich das mache,
Ja.
dass ich damit quasi angenommen bin und nicht verurteilt werde, sondern tatsächlich ein sehr wertschätzendes, klares Feedback kriege, ne? Was urteilsfrei ist oder Rückmeldung und sowas, ne?
Ja, Sicherheit auch im Sinne wirklich von psychologischer Sicherheit, dass ich kein zwischenmenschliches oder soziales Risiko eingehe, wenn ich etwas von mir zeige, ein Gedanken oder ein Gefühl austausche, was halt für andere Leute kritisch ist oder wo andere Leute sagen, irgendwie, ach, wie kommst du denn darauf? Das ist ja jetzt irgendwie total abwegig, das ist ja doof. Und dass dann keiner die Stirn runzelt oder sich irgendwie abwertend verhält, in dem Moment, wo man auch einfach frei heraus spricht. Und das ist ja letztendlich im Kern psychologische Sicherheit, also so das Gefühl, ich gehe in diesem Umfeld kein Risiko ein, mich blöd, unwissend, fehlbar und verletzlich zu zeigen, letztendlich, weil mir keiner Schmerzen zufügt, sondern Menschen das so akzeptieren, wie es ist.
Ja, und das lädt dann die Aufrichtigkeit ein, nämlich an dem Sinne von, ich darf mich hier so zeigen, wie ich bin. Und wenn ich mich zeige, wie ich bin, dann bin ich halt angreifbar und damit verletzbar. Und wenn ich die
Genau,
Sicherheit
genau.
habe, mich greift hier und verletzt niemand verbal und damit auch psychologisch, dann vermute ich, entsteht was anderes. Und meine Frage an dich ist jetzt, was hat, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und ja, ich meine, dich danach ausrichtest, was hat sich für dich oder verändert sich für dich in deinem Leben dadurch? Ich meine, du weißt ja, wie es früher im Journalismus war und so weiter.
Es entsteht auf emotionaler Basis Glück und Freude. Also so, es entstehen Glück und Freude in diesem sowohl auf der gedanklichen Ebene als einfach auch auf dieser auf der Bauchebene oder auf Ebene sozusagen unseres Kleinhirns und unseres Reptiliengehirns, ne? Das ist ein Gefühl, wie wenn ich wie so ein Reptilien, wie so ein Salamander auf einem warmen Stein liege und mich von der Sonne wärmen lasse. Es ist Vertrauen, es ist wirklich die Abwesenheit von Adrenalin, von Stresshormonen, sondern es ist einfach Dopamin und sozusagen Kuschelhormonausstoß im Hirn mit einer, also so einfach Vertrauen, Freude und Entspannung auch.
Ich assoziiere gerade damit, also so Leichtigkeit im Kopf.
Ja, dann sind wir wieder Leichtigkeit im Kopf. Also so, dann träumt man sich ja wieder irgendwie rum. Das ist aber dann schon wieder kognitiv. Leichtigkeit im Kopf ist, dass man sich dann die Erlaubnis gibt, auch mal zu spinnen und irgendwie was Blödes zu sagen oder so. Aber grundsätzlich, was irgendwie so körperlich irgendwie im Bauch, vom Gefühl her stattfindet, das ist einfach auch, dass es wirklich Glück und Freude passieren kann und Vertrauen.
Und was macht das mit dir?
Das macht mir Mut, diesen aktiven Weg von Aufrichtigkeit, auch mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen und mit meiner Verletzlichkeit wirklich weiterzugehen, weil ich das Gefühl habe, das macht mich zu einem zufriedeneren und glücklicheren Menschen mit weniger. Auch, und dann im Außen auch mit weniger Stress. Ich arbeite jetzt ja auch viel also mit Gruppen zum Thema psychologische Sicherheit. Und das sind so Kleinigkeiten, dass ich Thema, die Leute machen eine Gruppenphase, eine Kleingruppenphase und ich formuliere irgendwie das Thema und die kriegen vielleicht sogar nochmal dann irgendwie so eine Art Arbeitsblatt mit. Und es sind vier Gruppen und eine kommt mit und hat das Thema völlig anders aufgefasst als ich es mir so gedacht hatte und so weiter. Und ich kenne, das habe ich als Co-Moderatorin neulich erlebt, ich kenne dann Moderatoren oder Berater, die sagen, nein, das habt ihr, ist nicht schlimm, dass ihr das falsch verstanden habt. So, gleichzeitig waren die unter Stress, weil sie das Gefühl hatten, das bringt jetzt ihren Plan ein bisschen durcheinander. So, dann gibt es so auf der so einer Skala von sicheren Reaktionen gibt es dann so die Reaktion, ja, Irren ist menschlich. Wenn der Fehler nicht drin ist, nicht falsch verstanden. Und ich bin dann mittlerweile durchgängig, sage ich irgendwie, ach, ist okay, dann habe ich das wahrscheinlich nicht gut genug erklärt.
Und du bleibst dann bei dir.
Ich bleibe komplett bei mir und ich gebe keine Schuld bei anderen oder sowas und ich bin total entspannt dabei und das überträgt sich, das ist eine Rückmeldung, die ich immer bekomme, das überträgt sich dann auf die anderen. Also ich muss gar kein Impression Management mehr machen. Im Sinne von irgendwie, naja, irgendwie, das ist im Vorab nicht geklärt worden oder irgendwie, dann habt ihr das, war das missverstanden oder sowas, sondern ich kann mittlerweile, ja, sorry, dann fragt bitte beim nächsten Mal nach, wenn es wirklich was unklar ist und dann habe ich das sicherlich nicht genau genug erklärt. So.
Ah,
Und das
okay, das.
entspannt mich total und dann entspannt dann auch
Dann
andere.
die anderen. Das heißt, du bleibst bei dir mit, ja, letztlich bist du ja in deinem Empfinden, hast du auch vor Empfinden, Gefühlen und deiner Wahrnehmung, bleibst du bei dir und zeigst dich damit, was die Verletzlichkeit ist und drückst es halt aufrichtig aus. Das heißt, du zeigst halt das, was in dir lebendig ist, ohne da jetzt irgendwie eine schöne Deko drum zu legen. Und dann ist das zum Beispiel nach dem Motto, okay, ja, wenn die Aufgabe ist nicht so umgesetzt worden, wie ich mir das gedacht habe, vielleicht habe ich das falsch oder unklar formuliert. Und das ist der Unterschied, dass du jetzt halt diesen Gedanken, dass du da dich entwickeln kannst oder irgendwas ist, teilst. Was vorher vielleicht, oder andere machen das dann so, die bleiben halt ganz im Außen, zeigen nichts vom Innen und sagen, die anderen haben irgendwie was falsch verstanden, ne, nach dem Motto. Genau. Und das verändert dann dein persönliches Empfinden, wie du dich fühlst in der Situation und du merkst, dass sich das überträgt auf die Menschen um dich herum. Also es heißt, dass du durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Verletzlichkeit und Aufrichtigkeit für dich so nach und nach diese Fähigkeit entwickelt hast, dass dir das sogar Sicherheit gibt, wenn du dich verletzlich zeigst.
Ja, und das ist krass. Das ist im Effekt krass. Also so, das gibt mir Sicherheit und das gibt auch den Menschen, mit denen ich arbeite, dann eine größere Sicherheit. Und aber gerade was aufgefallen, wie du das zusammengefasst hast, so eine mögliche Reaktion auch mit mir selber. Das ist ja auch schon so, wie gehe ich mit mir selber um? Wenn ich sage, na, okay, das hast du jetzt möglicherweise falsch gemacht. Du hast eben gesagt, in der Gruppenarbeit, das habt ihr jetzt falsch gemacht und ich habe mir das anders gedacht. Ich würde überhaupt nicht mehr sagen, das ist falsch, sondern ihr seid da jetzt zu anderen Ergebnissen gekommen. Das schmeißt jetzt ein bisschen meine Planung um, aber ich komme damit klar. Wie wollen wir jetzt vorgehen? So. Also ich würde gar nicht dieses falsch machen, sondern ach, wie überraschend, was ist denn da jetzt aber gerade, was ist da gerade los, was ist da gerade rausgekommen? Und das braucht erstmal zu sehen, ah, ich hatte eine andere Absicht oder irgendwie so, ich hatte einen anderen Plan und der ist durchkreuzt worden. Aber nicht, weil andere Leute was Dummes gemacht haben oder einen Fehler gemacht haben, sondern weil es einfach passiert. So. Und so kannst du ich versuche mit mir selber auch so umzugehen. Das ist eine echte Lernreise. Das ist also da überhaupt so eine Aufmerksamkeit zu haben für, also ich schreibe in meinem Buch eine Arten von Impression Management, wie man sich nach außen gibt. Und da gibt es einmal so dieses dominante Impression Management, wo man alles weiß, keine Unwissenheit zugibt, keine Verletzungen zugibt, Fehler abwiegelt und immer im Driver Seat bleiben will und also immer in so einem dominanten Leading bleiben will. Und es gibt auch einfach dann ein anderes, also ein defensives, das ist auch Impression Management, das ist auch eine bewusste Sache letztendlich, aber einfach dann Umgang mit der eigenen Unsicherheit, offener Umgang mit eigenen Fehleinschätzungen oder auch Fehlerwartungen und wirklich eine große Offenheit von dem, was andere kommt. Und da ist natürlich ich spreche jetzt nur bei mir und nicht über andere Moderatoren, Coaches oder Beratung, das ist eine professionelle Deformation, die wir haben oder die ich habe oder die ich so bewusst sehe. Das ist dieses Alles-Checker-Ding. Ich muss auf alles eine Antwort haben, wenn ich gefragt werde. Also so, das ist natürlich auch eine Führungsdeformation. Aber wenn wir viel im Leading sind in bestimmten Sachen und mit systemischer Grundhaltung und mit allem, dann trotzdem noch erlebe ich das. Gerade bei Leuten mit einer strengen systemischen Grundhaltung auf einer Metaebene ist dann systemisch so eh wieder alles abgecheckt. Und das ist eine Abwehr. Da lässt man die Sachen nicht mehr an sich ran. Und mich nervt das bei anderen und mich nervt es auch bei mir und bei mir kann ich das im Fokus haben.
Mehr und mehr annehmen und, oder loslassen. Und
Loslassen wir nicht.
genau. Und mit Deformation meinst du einfach eine Veränderung, ne? Also dass du der Modus verändert sich quasi, oder?
Mit Deformation meine ich schon eine Verformung, die durch eine gespürte Verhaltenserwartung entsteht. Bei mir als Coach, als Beraterin, als Vorgesetzte, so als Moderatorin, die Deformation
Dass du
ist,
dich deformierst, meinst du?
ich deformiere mich in dem Moment, wo ich da immer stark, souverän in meiner Stärke, allwissend, geplant,
Okay.
kontrolliert,
Alles im Griff.
unverletzlich, habe alles im Griff.
So.
Verstehe.
Und
Und das
damit
ist eine
kannst.
Information, die auch viele Führungskräfte ja
Jetzt
beklagen und
verstehe
das
ich. Ja.
furchtbar finden. Und viele Menschen, die in so sozusagen, ich sage, in einer bestimmten Art und Weise Führungsarbeit leisten in zusammen mit anderen. Und ich erlebe, dass diese Deformation, die sehr hilfreich sein kann, weil sie auch einen Zweck erfüllt, überhaupt da, ich sag mal, in die Bütt zu steigen, ne? Sich zu zeigen, dass so bei mir so der nächste Schritt ist, wirklich diese Deformation wieder abzulegen, zu wissen, irgendwie, ich kann ganz viel, ich weiß ganz viel, ich bin gut in Gruppen, aber das Feedback, was ich bekomme und was ich mir selber gehe, ist mit jetzt diesem Thema Verletzlichkeit. Auch wenn wir gar nicht über Verletzlichkeit sprechen, dann in Gruppen, also von völlig anderen Sachen, einfach mich selber sagen, so, oh, das weiß ich auch nicht. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Oder das bringt jetzt mal meinen Plan durcheinander. Lass uns mal eine kleine ungeplante Pause machen. Jetzt, wenn ja von euch das und das Thema kommt, Fällt mir jetzt gerade nicht zu ein. Wollen wir zusammen oder Pause oder sonst irgendwas? Also, dass ich völlig so nicht mehr so immer im Driver-Seat zu sitzen. Oder auch zu sagen, irgendwie, ey, das geht mir jetzt persönlich auch unter die Haut, dass mich das total frei macht.
Ja, ich habe so das Bild, auch sich zu erlauben, zu sagen, okay, in diese Form passe ich jetzt gerade nicht rein, ist mir zu eng, tut mir weh und da möchte ich nicht hingehen, können wir das anders machen? Ich habe einfach gerade gedacht, ja, und wahrscheinlich ist dann die Erfahrung, die du machst, dass indem du das sagst, erleichtert dich das und gleichzeitig nimmst du wahr, dass es andere um dich herum auch erleichtert, weil es ihnen vielleicht ähnlich geht und sie sich noch nicht trauen, damit zu zeigen. Und es ist ja auch spannend, wenn du von Verletzlichkeit redest, dass man dann halt nicht mehr in diese Form reingeht. Wenn man es umdreht, ist ja eigentlich die Verletzung an der eigenen Form, wenn ich mich in die Form presse. Also ich verletze mich ja dann eigentlich selber. Aber wir haben dann darüber die Kontrolle. Ja, ist ja spannend. Und ich denke, das verändert ja dann echt den ganzen Raum und sicher auch das, was daraus entsteht, oder?
Ja, komplett. Komplett, weil es hat, also so, es macht mir das Leben erstmal leichter, obwohl es nicht so einfach ist, da dieses Muster der Stärke sich aufzugeben und sich davon zu verabschieden. Und das geht ja auch nicht auf Knopfdruck. Ich finde aber, der persönliche Gewinn ist ein ganz großer, was ganz viel Stress nimmt. Ich vertraue bei mir komplett darauf. Also so, sagen wir mal so, dieser Weg ist schon über die also so, das ist wirklich ein Weg der Stärke und der Klarheit, auch irgendwann diese Art von Verletzlichkeit zuzulassen, weil wenn ich Menschen sehe, erlebe und spreche, die schon von Angst erfüllt sind und sich unsicher fühlen und wirklich schwitzende Hände bekommen, wenn sie in einer Workshop im Check-in was sagen sollen, ist es natürlich eine völlig andere Reise für diese Menschen, eine Sicherheit zu bekommen und erstmal also so eine Stärke zu bekommen, um dann auch in einem entsprechenden Umfeld letztendlich sich was auch zu trauen und ohne die Angst zu haben, so ein Handschweißrisiko letztendlich einzugehen. Aber der Weg ist irgendwie auch derselbe. Also so, auch wenn du selber irgendwie so dich als stark und klar und als belastbar erlebst, ist vielleicht sogar nochmal dann dieser Punkt irgendwie, wo fühle ich mich verletzlich und wie gehe ich damit um? Und wie erfülle ich erstmal die Verhaltenserwartung, die ich selber an mich richte, ist einfach ein sehr beglückender und entspannender Weg.
Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich im ersten Moment aber erstmal sehr irritieren. Und wenn du dann aber den Effekt merkst, dann ist, oh, ich muss ja gar nicht immer so performen. Das ist dann entspannt, oder?
Ich performe dann ja weiter. Das ist ja
Ja,
das Verrückte. Es
das ist ja
ist immer
das
alles gleichzeitig.
scheinbare
Es ist ja
Paradoxe.
immer alles gleichzeitig. Ich performe dann weiter. Aber auch mit einer anderen Farbe. Und auch so im Privaten, wenn ich jetzt über das Buch oder meine Enttäuschung, dass irgendwie, was weiß ich, also so Versprechen des Verlages nicht erfüllt werden und sonst irgendwas, also so, und irgendwie, wo man halt irgendwie so auch so insgeheim so kleine größenwahnsinnige Piepvögel im Kopf, die einem sagen, oh, dann passiert das und das und das und das, das ist ganz super und so weiter. Das einfach nicht im Sinne so Feldwald-Wiesen-Coachings zu framen und zu sagen, na, okay, immerhin hast du das. Die Reaktion von anderen Leuten in meinem Umfeld, ja, du kannst stolz sein, dass du das Buch geschrieben hast und das war super und das war ganz großartig und toll und du hast es geschafft und so weiter. Und dass ich dann sagen kann, ja, das bin ich auch, trotzdem verletzt mich, also ich habe keine negativen Reaktionen gekriegt, aber ich hatte eine andere Erwartung und das, also so meine enttäuschten Erwartungen erlebe ich als verletzte Erwartungen letztendlich. Und dann gucken mich Leute fassungslos an und finden, ja, jetzt siehst du das aber zu negativ. Und ich sage, nein, das hat nichts mit positiver oder negativer Sichtweise zu tun, sondern nur mit einer Aufrichtigkeit, mit den eigenen sozusagen Fantasien auch dann umgehen am Ende des Tages.
Das ist ja die Enttäuschung,
Und
wo ich mich
die
selber
Enttäuschung
getäuscht habe.
damit umzugehen und alle Autoren sagen, ja, die Enttäuschung hatten wir auch und so weiter, das ist normal, aber gleichzeitig da aufrichtig damit umzugehen und zu sagen, Menno, irgendwie, jetzt könnte da noch mal mehr passieren. Und
Ja.
da sind dann Menschen, die in diesem, ich sag mal, oberflächenpositiven
Ja,
Modus
ja,
sind,
ja.
wollen das gar nicht hören.
Genau,
Und dann sagen, ach, das ist doch toll, also es ist doch alles super und so
ja.
weiter.
Und du und dir geht es darum, das dann auch zu fühlen, ne?
Ja, und das auch artikulieren zu können.
Genau, wie sich's für dich anfühlt.
Und nicht selber irgendwie immer zu sagen, oh, alles, alles
Ja.
paletti, alles super, alles, alles
Ja.
easy.
Ja,
So.
sondern auch mal sagen, ist jetzt Mist.
Ja.
Oder?
Das ist spannend, weil dann auf einmal Menschen auch anders reagieren und dann so fragen, du, geht's dir nicht gut? Ich sagte, nein, mir geht's gut.
Weil du dir erlaubst, dich zu spüren, ne?
nur aufrichtiger und ich spüre mich anders.
Ja, und das
Und das
erzeugt
ist
dann diese
interessant.
Lebensqualität wahrscheinlich, von der
Ja,
du auch sprichst. Ja.
total.
Ja. Spannend. Ich sehe, wie du, wenn du davon erzählst, jetzt strahlst.
Ja.
Genau. Ich habe eine Sache, glaube ich, rausgehört, da will ich nochmal nachfragen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es dir da halt auch um diese Veränderung geht. Du hast hin und wieder mal angesprochen mit dem, ich nenne es immer Anführungsstriche, professionellen Umgang. Also das können wir eigentlich rausnehmen, sondern dass es dir eigentlich, was dir dein Herzensanliegen ist, um einen anderen Umgang mit solchen Situationen geht, mit erlebten Emotionen und Gefühlen und halt auch die, sag ich jetzt mal so oberflächlich immer so nicht jetzt positiv konnotiert sind, sondern so also mit Ohnmacht, Enttäuschung, Schmerz, Traurigkeit und so, dass dir da ein Umgang, ein verletzlicher, aufrichtiger Umgang mit wichtig ist. Weil das eine andere Qualität erzeugt für dich selber und du merkst, dass das auch eine andere Qualität in deinem Umfeld erzeugt.
Ja, genau. Und auf zwei Ebenen. Also das erstmal bei mir selber zuzulassen, dass ich das überhaupt spüre.
Ja.
Und das ist ein Schritt. Und im zweiten ist es dann auch zu sagen, dann, wenn ich den Raum sehe, in einer vertrauensvollen Beziehung dann mit anderen, das auch zu teilen.
Ja, mich selbst wahrnehmen und dann auch mich selbst damit auszudrücken und zu den Kopf raushängen, wie du sagst.
Fenster hängen dann wieder, ganz
Ja.
genau.
Ja,
Ja,
genau.
ja.
Ja.
Und das ist spannend. Und gleichzeitig, wenn ich dann denke, irgendwie so die Welt um mich, wie ich im Moment die Welt um mich herum erlebe und die Kommunikation um mich herum erlebe, ist ja genau das überhaupt nicht mehr möglich. Also
Ja.
jetzt im gesellschaftlichen Diskurs oder im politischen Diskurs oder in Social Media das mache. Das heißt, also so dieses Thema Verletzlichkeit oder ein aufrichtiger Umgang mit den eigenen Gefühlen, also so, das ist einfach so dieses Ding, häng den Kopf nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist ein guter Rat eigentlich für Menschen, die heute in irgendeiner Form öffentlich sichtbar tätig sind, sei es
Ja.
als Influencer im Netz oder als
Ja.
Lokalpolitiker in irgendeinem Dorf, nicht
Im
nur in
Sinne von
Frauenfeld,
Schutz, ne?
sondern überall. Also im Sinne von Schutz, weil die Verletzungsbereitschaft, die aktive Verletzungsbereitschaft von Menschen, die so hasserfüllt sind oder einfach so wahnsinnig wütend sind, aus vielen Gründen so zugenommen hat.
Ja.
So, das wäre jetzt irgendwie mal so von mir auf andere Sachen zu gucken. Und ich finde, das ist, dass niemand mehr sagen kann, das habe ich falsch eingeschätzt, dass Frau Merkel bis heute nicht sagt, dass sie bestimmte Sachen falsch eingeschätzt hat oder Fehlentscheidungen getroffen hat, dass in der ganzen Corona, aus dieser ganzen Corona-Phase, Jens Spahn hat vorab gesagt, wir werden uns danach viel zu verzeihen haben, aber jetzt in der Aufarbeitung auch von Medien, von diesen ganzen Medien, politischen Entscheidungen, öffentliche Debatte, die Abwertung von sogenannten, also von Leuten, die einfach kritisch sind, als
Ja.
Schwurbler und sonst
Ja, ja,
irgendwas,
ja.
hat ja letztendlich diese Wut erzeugt.
Ja, genau.
Oder einen Teil dieser Wut erzeugt. Also nicht
Ja.
bei den Totalideologen, aber einfach diese krasse Wut. Und keiner hängt jetzt den Kopf aus dem Fenster und sagt, da haben wir Fehler gemacht.
Ja.
Aus Angst, ihm wird der Kopf abgerissen.
Ja, genau. Und nicht, dass man nicht in die Resonanz geht, wenn ich höre von dir, dass, ja, wir haben Fehler gemacht, dass ich dann merke, das macht das mit mir und ich zeige mich jetzt damit, ne? Sondern, also da
Genau.
kommen wir gar nicht in den Raum rein, weil die Leute sich vorher die Köpfe abreißen.
Ganz genau.
Ja, und das ist ja der Grund, warum ich den Empathieschenker angefangen habe während Corona.
Ja. Das ist so großartig.
Ja. Ja, wir sind eine Dreiviertelstunde jetzt unterwegs. Und ich würde jetzt so in den, in das Abbinden, Abrunden gehen und meine erste Frage, also eine Frage, die ich jetzt angefangen habe, immer zu stellen, weil die, weil es im weitesten Sinne ein Feedback ist, aber für mich halt interessant und ich da neugierig bin, ist die Frage, wie war es für dich hier?
Schön und leicht. Ich war vorher ein bisschen aufgeregt, das hatte ich dir ja auch gesagt. Nee, es war für mich, hat sich gut angefühlt.
Ja, und jetzt bin ich noch mal neugierig. Und was hat für dich dieses gute Gefühl ausgelöst und die, diese Leichtigkeit erzeugt?
Du hast mir einerseits eine Sicherheit gegeben durch das Zusammenfassen, also so durch das aktive Zuhören, durch das Zusammenfassen. Du hast zugehört, wenn ich auch selber noch im Prinzip Korrekturen an den Zusammenfassungen hatte. Das heißt, dass ich hatte dann ein stärkeres Gefühl von Sicherheit und ich wäre nicht hier in diesem Podcast, wenn ich nicht schon eine ein Gefühl von psychologischem Sicherheit hätte in diesem Umfeld, was du gestaltest als Empathieschenker, dass das hier einen Raum bekommen kann.
Ja, dann danke ich dir für diese Rückmeldung. Freue ich mich drüber. Und meine Frage jetzt zum Ende hin ist, gibt es abschließend etwas, was du noch teilen möchtest, was gesagt werden möchte?
Nee, eigentlich nicht. Doch. Ich habe noch so Nachmelder. Ich sehe teilweise auf LinkedIn oder so diese Bücher, wo jetzt schon wieder Verletzlichkeit als heroischer Heldenakt von männlichen Führungskräften beschrieben wird, die sich darüber feiern, dass sie einmal den Mut hatten und sich in irgendeiner Form zu sagen, ich weiß keine Antwort auf die Frage, sich offen und verletzlich zu geben und in dem Moment, wo das dann schon wieder so heroisiert wird. Das ist genau wieder dieses Spiel mit den Schatten.
Ja.
So, das, was ich sagte, was so eine Gefahr drin ist, das geht mir auf den Senkel, weil ich es nicht ehrlich, als ehrlich erlebe.
Ja, Karin, dann möchte ich dir danken für deine Verletzlichkeit und deine Aufrichtigkeit, dass du hier warst.
Danke, danke dir.
Sehr gerne. Das war Episode 73. Aufrichtig, verletzlich sein. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.